You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit, and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Maxim und Iskander. Heute mit unserer Special-Folge Nummer 13 und der letzten Folge für 2021, Ewiger Winter. Hallo Maxim.
Hi Iskander.
Ewiger Winter, was meinen wir damit?
Ich glaube, das wird sich im Laufe der Folge herausstellen, aber es sind auf jeden Fall sehr verschneite Filme, die wir uns ausgesucht haben. Bei mir ist es ironischerweise nicht besonders winterlich. Ich habe heute in T-Shirt und Shorts Basketball gespielt. Wir hatten 20 Grad draußen.
Oh man.
Wie sieht's bei euch aus?
Es ist wärmer geworden. Wir hatten ja 2 Wochen lang ein bisschen eisiger es gehabt und auch wirklich Schneefall. Also jetzt nicht nach Moskauer Verhältnissen oder das, was wir heute in allen 4 Filmen sehen werden. Aber für die hiesigen Breiten gerade wenigstens mal über 3 Tage am Stück, dass etwas Weißes liegen geblieben ist, ne? Muss man so zu sagen. Ist immer komisch, über das Wetter zu reden, ne? In so einem Format. Aber es ist ja, man könnte auch über Covid reden, was ja alle anderen 24/7 machen. Wir können heute sehr viel über Filme reden. Deswegen vielleicht das Intro-Geplänkel ein bisschen kürzer halten und sag uns doch mal, was du dann zu deinen 20 Grad und Shorts und was du alles anders dir gerade zu Gemüte führst.
Ich halte es relativ langweilig heute und bleibe bei Wasser. Es ist gerade so eine komische Phase. Ja, ich weiß. Ich trinke ehrlich gesagt einfach nicht mehr so viel. Und halte es meistens am Wochenende. Wir müssen heute noch fahren, ich muss fahren.
Wo fahrt ihr denn hin?
Einkaufen.
Oh Gott.
Ich unterhalte mich über das Wetter, ich trinke nicht und ich fahre später einkaufen. Also man sieht, mein Leben strotzt nur vor Abenteuer und Belustigung.
Ach, gut, dass wir noch diese Filme besprechen, ne? Das hätten wir gar nichts mehr zu sagen.
Aber du hast Feierabend, wa?
Ich trinke für dich ein Getränk mit. Ich habe nämlich erstmal zwei Sachen hier offen. Es ist gar nicht so einfach, finde ich, für so ein Motto oder für so ein Thema wie ewiger Winter die passenden alkoholischen Getränke zu finden. Ich möchte jetzt auch nicht hier in meiner warmen Bude sitzen und einen Glühwein trinken. Ich glaube, das ist so eine Sache, das denkt man sich so, ne, wenn man so ein Thema behandelt.
Ach so, aber ich habe an Wodka gedacht. Also
ja gut, aber ich will ja bis zum Ende durchhalten. Davon kann niemand was haben, sag ich mal so. deswegen starte ich jetzt erst einmal mit 1-2 Gläschen Sherry. Auch was ich glaube ich noch nie getrunken habe im Podcast.
Nee.
Und das hat halt so etwas nussige Aromen. Das hat etwas Winterliches. Und dann gibt es noch zur zweiten Hälfte, den habe ich schon vor Stunden karaffiert, einen Chateau Bataille Pauillac Grand Cru Classé von 2014. Also ein Wein aus dem Bordelais, vor allem Cabernet Sauvignon lastig, diese erdigeren Töne mit aufgreifen. Winterwein für mich irgendwie auch immer. Mit den beiden wird es heute zur Sache gehen. Neben Filmen, bei denen es auch ganz schön zur Sache geht, um es mal so zu sagen. Und wir starten in diesem Sinne auch ein bisschen kontrastzyklisch.
Ja, nämlich der Aufstieg von Larissa Shepetko von 1977 auf Russisch Vosrojdeniye. Und in dem Film geht es um die Partisanen Sotnikov und Rybak, die sich im Winter von ihrer Kompanie trennen und sich auf die Suche nach Essen für ihre hungernde Kameradinnen im Wald von Weißrussland machen. Und in dieser verschneiten weißrussischen Landschaft müssen sie sich vor Patrouillen der Wehrmacht, der SS und der lokalen Hilfspolizei schützen und dabei auf die Güte der besetzten Landwirte hoffen. Als Sotnikov angeschossen wird, beginnt eine gefahrvolle, doch philosophisch pointierte Odyssee vor dem Hintergrund des absoluten Grauens. Soll ich mehr dazu sagen?
Aber das hast du dir aufgeschrieben, ne? Diese Zusammenfassung.
Ja, ja.
Das wirkt nämlich gerade druckreif. Immer das Gegenteil von dem, was ich mache. Weil ich schreibe mir ja dummerweise nie was auf. Vielleicht mache ich das auch ab der nächsten Staffel, nächsten Jahr.
Ja, ich weiß nicht, ob das gut klingt oder nicht. Ich muss mal reinhören, weil ich glaube, das normalerweise mache ich so Notizen. Diesmal habe ich mir das doch relativ stringent aufgeschrieben, weil ich vor allem das Gefühl hatte, dass bei diesem Film und beim nächsten Film, den ich zusammenfasse bzw. anteasere, dass das doch relativ schwierig ist und ich will mich da nicht verlaufen.
Ja, obwohl eigentlich der Plot, sowie aber auch der ganze Film, sehr direkt ist, ne? Also ja, das ist eine unmittelbare und auch sehr distanzlose Kameraarbeit. Und genauso ist auch der Zugang, finde ich, beim Buch und auch vor allem beim Schnitt zu sehen. Also eine sehr direkte Verfolgung mit der Kamera von Gewissensfragen, die uns gestellt werden. Und zwar in unterschiedlichen Konstellationen. Und das ist nicht nur zwischen Rybak und Sotnikov, sondern auch mit der weiteren Bevölkerung, entweder die unter der Geißelei der Nazis steht oder selbst von Übergelaufenen, ne, oder von Kollaborateuren und mit dann den Partisanen. Es gibt unterschiedlichste und sehr eindeutig konnotierte Konflikte, die uns hier gezeigt werden. Mhm. Und das, dabei geht es noch nicht mal um großen anderen künstlerischen Shishi, weil zum Beispiel erst nach 43 Minuten der erste Score eigentlich einsetzt, ne? Und dann aber was für einer auch dann da einsetzt nach 43 Minuten. Das heißt, in gewissen Punkten relativieren. Du hast ein sehr direktes Kino, was aber dann auch mit vielen poetischen, solchen lyrischen Momenten dann einen Kontrapunkt auch setzen kann.
Ja, und Schepetko arbeitet auch mit einer christologischen Bildersprache, die ich in gewisser Hinsicht auch mit Tarkowski oder mit ihrem Mann Elem Klimov vergleichen würde. Wir haben ja Komm und Sieh auch besprochen. Da ist ein gewisses Auftauen im künstlerischen Kino der Sowjetunion in den 70ern und 80ern zu sehen. Das erlaubt Schepetko, aber auch diesen anderen Regisseuren eben diese Behandlung dieser sehr schweren Themen unter Berücksichtigung und Durchdenken dieser ethischen, christlichen, moralischen Fragen, die eben auch in der Bildersprache umgesetzt werden. Ich wollte bei diesem Film unbedingt eine Szene aus einem ganz anderen Film uns ins Gedächtnis zurückrufen. Das haben wir besprochen, als wir Jojo Rabbit uns reingezogen haben.
Im Galgen, meinst du?
Ja, genau, am Schafott. Mhm. Film gefiel uns beiden nicht, aber diese Szene am Schafott in Jojo Rabbit, die war so mit Kitsch überladen und das war für mich so der Schlüsselmoment, wo ich dann verstanden habe, wie sehr mich dieser Film abturnt. In diesem Film haben wir eine ähnliche Szene, wo Figuren gehängt werden in einem weißrussischen Dorf und das wird mit so viel Feingefühl gemacht und so viel Sorgfalt und du hast schon diese poetischeren Momente angesprochen. Da funktioniert auch dieses Schwarz-Weiß, was wir ja auch schon mal thematisiert haben als Stilmittel. Das hat so eine Wirkkraft und ist auch wirklich elegisch. Und da kommt einfach alles zusammen für mich. Und es ist einfach bezeichnend auch, dass in diesem Film eine Szene, ja, die auch gewissermaßen einen erkennbaren Status angenommen hat, mit Feingefühl behandelt wird und so auch eine künstlerische Kraft oder Potenz entwickelt, die dann auch im Laufe des Filmes erzeugt wird und zum Ende des Filmes ja eingelöst wird.
Ja, vor allem könnte man fast sagen, die Endsequenz, dem finalen Ergebnis, was du schon gerade genannt hast, dauert fast eine Stunde, ne? Ob jetzt Sotnikov vor Portnow sitzt oder nicht, also das ist ein kollaborativer Inspektor, der eben für die Nazis in Weißrussland aufräumt, sag ich mal so, mit den Partisanen. Und sobald er vor ihm sitzt, wissen wir doch eigentlich alle, dass seine Messe gelesen ist, um diese christliche Art mal aufrechtzuerhalten. Und wenn wir dann nur die Hinrichtungsszene nehmen, also wo sie dann eben von diesem einen Haus hoch ins Dorf gehen, wo dann eben diese Schauhinrichtung vollzogen wird, das selbst das dauert 20 Minuten. Das ist auch eine gewisse Akribie und da sehen wir aber auch die Wichtigkeit dieser Szene und dann auch gerade dieses einen Blickkontakts, dass ein Viertel des Films dafür verwendet wird, genau diesen Blickkontakt vorzubereiten. Emotional für die Protagonisten, aber auch vor allem für uns ZuschauerInnen.
Ja, ich finde es auch interessant oder vor allem stark und mutig, dass Schepetko diesen Film wörtlich mit einem Scheißhaus beendet. Also das ist dann auch ein Moment, in dem so vieles sich vollzieht. Der Schauspieler, der Rybak spielt,
Gastjuchin,
er leistet so viel in diesem Moment und dieser Film setzt für mich Emotionen und Gedanken frei, mit denen ich Tage danach, Wochen danach, Monate danach, wo ich mich immer noch damit auseinandersetze und die eine Nachwirkung bei mir erzeugen, wie es selten vorkommt im Film.
In dem Sinne ist es fast sogar eine Kaskade am menschlichen Abgrund, die in dieser kleinen Außentoilette, ne, uns dargeboten wird, dass das auch ein Motiv ist, was wir beim letzten Film, den wir heute besprechen, wieder entdecken. Diese Manifestation des Menschlichen, ne, mit dem ja Fäkalem in Verbindung gebracht werden kann. Das ist hier deutlich deutlich abstrakter dargestellt. Da geht Alexei Germann ganz andere Wege, um das zu zeigen. Aber dass es am Ende des Tages immer um Blut und Scheiße geht, um das mal so offen auszusprechen. Ne? Mhm. Die menschliche Materie ja abstirbt und tot ist, was dann noch übrig bleibt. Und ich glaube aber, dass dieser Film, gerade dann eben auch mit diesem Blick, dem letzten Blick auf Rybak, glaube, dass dieser Film Partei ergreift eben für eine ganz gewisse Interpretation der Ereignisse. Du siehst einfach auch, wie viel kreative und filmische Kompetenz da drin liegt. Und dann müssen wir einfach darüber reden, dass Schipitka ja viel zu früh auch einfach nach, glaube ich, 4 oder 5 Spielfilm ja bei einem Autounfall sogar mit ihrem Kameramann und weiteren Crewmitgliedern ja gestorben ist. Und da möchte ich unbedingt verweisen, leider gibt es diesen Kurzfilm nicht auf YouTube mit Untertiteln, aber selbst ohne Untertitel finde ich, dass diese Kurzdoku, auch so leicht essayistisch angehaucht, ne, von ihrem Ehemann, Elim Klimov, ja, einfach auch sehr emotionalisiert, ja, emotionsvoll oder würdigt ist, auch unter anderem mit der Musik vor allem aus diesem Film.
Ja.
Das war ja so der letzte Film, den sie selber beendet hat ja auch, ne? Der Film, der danach kam, konnte sie ja leider nicht mehr finalisieren, wurde dann aber auch von Klimov beendet. Das bedeutet, ja, das ist auch eine persönliche und individuelle Tragik von der Regisseurin selbst, der irgendwie auch immer mit diesem Film, der Vosrazhdenie, ne, der Aufstieg auch heißt, verbunden wird, ne, so popkulturell, sage ich mal
dazu. Ja, klar, also die Schipitko und Aufstieg, das ist, ja. Die zwei sind einfach in Verbindung miteinander.
Wie findet man jetzt die Brücke zu Shining? Frage ich mir gerade. Es ist eine sehr pervertierte Jesus-Geschichte, wenn dann, ne? So, Shining. Ich glaube, alle wissen vom One and Only Stanley Kubrick aus 1980. Jack Torrance, gespielt von Jack Nicholson mit seiner Familie, also mit Wendy und seinem Sohn Danny, sich bereit erklärt hat, das Overlook Hotel in Colorado über die Wintermonate, wenn das Hotel eben Off-Season hat, zu bewachen. So als, wie nennt man das, Facility Manager fungiert. Und in der Zeit seine Autorenkarriere weiterverfolgen will, weil er eigentlich ordentlich was zu schreiben hat. Und dann innerhalb dieser zum Teil skurrilen Einöde dieses riesigen Hotels driften irgendwie die Gedanken nicht nur von Jack selber ab, sondern sein Sohn Danny, der hat eben auch eine ganz gewisse Gabe, das sogenannte Shining, das ihn zu sehr abstrusen Zielen auserkort, wenn er mit seinem Dreirad da durch die Flure dieses großen Hotels fährt. Ich weiß nicht, ob ich dazu mehr sagen muss. Ich glaube, das ist ein Film, den haben fast alle gesehen.
Das ist für mich immer so schwer einzuschätzen, ob alle irgendwas gesehen haben. Also,
aber bei Shining, Digga?
Ich glaube, also, wir zwei gehen davon aus.
Aber Shining, komm. Also, das fängt ja schon am Anfang an. Also ich liebe einfach diesen Opening Credit. Das ist so phänomenal, dieser Helikopterflug über eben diese Berge, über dieser Mucke unten drunter. Das ist alles schon so geil, schon so ikonisch, schon von sich aus. Haben wir den da auch mal zusammen geguckt in der Filmuni? Weiß ich gar nicht mehr.
Ja,
ich habe den auf jeden Fall zweimal dann nochmal geguckt im Kino, weil das auch ein Film ist, der braucht auch wie so viele Filme auch einfach eine große Leinwand. Mhm. Und da kommen dann diese Abgründe, diese menschlichen Psyche noch größer für das Format, wofür es auch gemacht ist. Weil das ist ein Film, der ist populär. Der ist auch genrespezifisch und spannend auf eine Art. Das ganze Cabin Fever wird einfach wirklich effektvoll im besten Sinne auf die Leinwand gebracht, dass es einfach großen Spaß macht.
Ja, du hast schon das Score von dieser Kamerafahrt, ist das nicht mehr, ne? Also das ist mit dem Helikopter geschossen, mit dieser Kamerabewegung und dann die Musik, also die so bedrohlich wirkt. Und dann haben wir Jack Nicholson, einer meiner Lieblingsfilme von einem meiner Lieblingsregisseure mit meinem absoluten Lieblingsschauspieler. Und Nicholson ist in dieser Rolle einfach, ja, auf Hochtouren. Er ist bedrohlich, er ist labil, er hat diese teuflische Seite, die so zwischen Witz und, ja, Gewalt ständig wankt. Pauline Kael hat seine Augenbrauen als Zwillings Mount Fujis bezeichnet. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, Shelley Duvall ist auch super hier. Also man sollte auch hervorheben, dass die Frau wirklich viel hat ertragen müssen, was heute vermutlich eigentlich nur noch sehr selten passiert mit Schauspielerinnen, die so von ihren Regisseuren drangsaliert und eingeschüchtert und zu Takes noch und nöcher gezwungen werden.
Das ist ja fast das ist ja schon fast cineastisches Mobbing gewesen, was er mit ihr gemacht hat.
Also Misshandlung ist das. Also. Lange nachgedacht und der Einzige, der so in dieser Kategorie gehört, ist Abdelatif Kechiche.
Also wenn man sich überlegt, dass auch wie verstörend das auch zum Teil für Danny sein muss, ne? Also Danny Lloyd heißt der kleine Junge auch wirklich im Film. Mhm. Der ist vor kurzem gestorben, oder? War das nicht so? Da habe ich irgendwas gelesen.
Tatsächlich.
Lebt er noch? Weiß also ich, so irgendwie, man muss nicht alt sein, um zu sterben.
Nee, aber...
warte mal, das habe ich verwechselt, glaube ich, mit so einem ikonischer Kinderdarsteller. Aber egal, never mind.
Wenn ikonische Kinderdarsteller sterben und also vor 60 sterben, dann vermutet man meistens, dass sie...
Exzessiven Lebensstil.
Ja, genau.
Zerbrochen an dem Ruhm der Kinderrolle, sowas, da kommt dann immer, ne?
Ja. Mit dem Drogenkonsum und dem anderen Pipapo.
Aber apropos Pipapo und Drogenkonsum, diesen gesamten Look and Feel dieses Films, ne? Was ist denn daran nicht prägend irgendwie für diese ganze Generation Netflix? Allein die Szene mit diesem Blutfluss aus dem Fahrstuhl oder das Badezimmer vom Raum 237. Ich weiß nicht, ich habe sofort so viele Remake-Szenen von irgendwelchen Netflix-Serien im Kopf gehabt. Diese gesamte Ästhetik, für mich gäbe es das alles irgendwie auch nicht ohne Shining.
Ich vermute, dass du da der größere Experte bist als ich, weil ich...
Ach, du guckst ja kaum Serien, ne?
Genau. Wirklich nicht mein Thema. Also will auch behaupten, dass das nicht aus einem deplatzierten Snobismus resultiert, sondern einfach aus Zeitdruck. Welche Serien hast du da auf dem Schirm?
Das ist irgendwie so atmosphärisch bei mir im Kopf gewesen. Also selbst sowas muss nicht nur eine Serie sein. I'm thinking of ending things.
Mm.
Also dieser ganze Look ist doch sowas von prägend. Wir haben noch hier die Serie über die, passt ganz gut sogar, weil 5 Jahre vorher hat Jack Nicholson bei Einer Flug übers Kuckucksnest gespielt. Da gibt es danach ja eine Serie von Netflix über diese Ratchet heißt sie, ne? Die Krankenschwester aus Kuckucksnest.
Ach, ja.
Und die von der visuellen Ästhetik her, das ist ja auch irgendwie logisch, dass man das irgendwie verbinden will.
Na, Kubrick ist ja auch der Regisseur, der vor Wes Anderson sich so um Symmetrie bemüht war, ne?
Und, Zentralperspektive war so sein Shit.
Ne? Ja, und auch einfach Kameraarbeit und auch so eine, also wir haben das ja in Hinsicht auf Duval besprochen, aber das gilt ja auch für seine Kameraleute. Es gibt eine Anekdote von den Dreharbeiten um Full Metal Jacket, dass er mit seiner Frau im Jeep war. Die Frau fuhr, er hatte eine Kamera und da war irgendeiner hinten dran, der auch eine Kamera hatte. Und sie fuhren an so einer Landstraße vorbei. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo sie gefilmt haben. Das sieht immer für mich so ein bisschen nach Florida aus. Sie sind an so einem Graben gefahren und hatten so einen Tracking-Shot, den sie gefilmt haben. Und die Frau sagt ihm, Stanley, wir fahren gleich in den Graben rein. Und er hat gesagt, fahr einfach weiter. Mir ist es scheißegal, ob wir im Graben landen. Ich will einfach nur diesen Take, diesen Shot. Und dann sind sie also letztendlich im Graben gelandet. Und so war der Typ halt drauf, ne? Das hat so für den Zuschauer vor allem seine guten Seiten, aber dann auch natürlich seine bösen Seiten. Ja. Und es ist dann auch bezeichnend, dass dieser Film, es geht ja um einen Autoren, Künstler, der, ja, blockiert ist. Aus diversen Gründen. Er ist Alkoholiker. Er scheint nicht besonders viel Fürsorge für seine Familie zu haben. Das ist sehr egozentrisch, sehr auf sich konzentriert. Und er muss am Existenzminimum leben. Also wer sonst nimmt die Arbeit in einem Hotel für 4 Monate ohne Kontakt zur Außenwelt auf? Ne? Diese bestimmenden Merkmale des Lebenskontexts dieser Figur, das finde ich interessant zu bedenken im Vergleich eben zu dieser Figur Stanley Kubrick, die ja zu diesem Zeitpunkt so erfolgreich gewesen ist, so eine Vision hatte.
Eine Aura, ne? Eine Aura
und auch einfach diese Härte hatte, sich ständig durchzusetzen gegen jede Bremse oder gegen jede Barriere. Und in diesem Licht scheint dann Jack Torrance vor allem als verkehrtes Spiegelbild auf eine gewisse Art und Weise.
Ja. Obwohl er vorher Barry Lyndon gemacht hat, der ja nicht so durch die Decke gegangen ist, sage ich mal. ne, wo er sich ja auch zum Teil ein bisschen selber auch künstlerisch verspekuliert hat, dann etwas, sage ich mal, gemäßigte, also im Vergleich dazu, ne, gemäßigtere Wogen vielleicht angeschlagen hat, aber dann andere Extreme gefunden hat, mit denen er einfach, ja, einzigartig bleiben konnte. Und wenn wir dann darüber reden, ich glaube, das ist einer dieser Filme, der wird auch noch in 100 Jahren irgendwie modern und zeitlos sein. Und das liegt vielleicht auch gerade deshalb daran, dass er dort eben nicht versucht, wie bei Barry Lyndon, doch so kostümisch unterwegs zu sein, sondern andere Parameter zu entdecken, die vielleicht die Zeit überdauern können. Und das liegt auch gerade, finde ich, daran, dass in diesem Film nicht alles voller CGI ist, ne, sondern da echte Blutflut zum Beispiel aus dem Fahrstuhl kommt, dass einfach dieser innovative Ansatz, den du auch schon angesprochen hast mit der Kameraarbeit, dadurch, dass das ja eine der ersten Steadicam-Einsätze auch war, ne, und dadurch diese gleißenden Bewegungen vor und zurück mit den Figuren durch diese großen Säle erst möglich waren, dass das immer diesem Film auch anhaften wird, dass er einer dieser innovativen Treiber auch gewesen ist, ja, auch ein perfekter Horrorfilm auch einfach darstellt, eben auch nicht zu verbissen versucht, einem etwas erzählerisch aufzupacken, wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, was wir bei Candyman hatten, ne, wo uns dieser narrative Drang ein bisschen gelähmt hat, ja auch zum Teil. Du kannst diesen Film, glaube ich, komplett durchanalysieren nach Freud oder irgendwelchen anderen Psychoanalysten, aber musst du auch nicht. Du kannst auch einfach 2,5 Stunden da sitzen und dich einfach extrem gut entertained fühlen, manchmal Schockmomente und Angst kriegen, gerade wenn du es dunkel guckst, spät nachts, alles schon ausprobiert. Und ja, das ist halt diese multidimensionalen Zugänge zu diesem Film, die ihn auch einfach so immer wieder auch frisch machen, ne?
Na, also der Film ist auf jeden Fall sehr facettenreich und du hast es schon angesprochen, also man sieht es in der atmosphärischen Nachfolge von The Shining, aber der Film wird ja auch ständig zitiert, ne? Also in Simpsons oder Bob's Burgers.
Na gut,
oder,
was wird nicht bei den Simpsons zitiert, frage ich mich gerade, aber...
Ja, ich glaube, du hast es schon richtig gesagt, also dieser Film, der hat eine, ja, Aktualität für 1980, aber auf jeden Fall für 2021. Ich will auch die psychoanalytischen Zugänge zu diesem Film nicht schlecht reden. Also dieser Film funktioniert auf sehr vielen Ebenen.
Ich glaube, da hast du mal darüber überlegt, Shining mit reinzunehmen, als wir Isolationsfilme besprochen haben, ne? Zum Beispiel. Und ja, also ich weiß gar nicht, wie viele Specials wir noch machen wollen, wo der Film eigentlich gut reinpassen könnte. Also Liebesfilm wird schwierig, das könnte eng werden, aber ansonsten, Sky is the limit für diesen Film, ne? Eigentlich ist das Thema hier ja ewiger Winter und wir feiern diese Filme für alles Mögliche ab, nur nicht, warum sie jetzt unbedingt bei ewiger Winter sind. Ich glaube, bei dem ersten Film, bei Was Rajdenie da aufstieg, glaube ich, da ist es relativ ersichtlich, warum wir denken, dass ein Film, der im Kriegswinter in Weißrussland spielt, irgendwie dahin passen könnte. Bei Shining geht es halt darum, dass ja Schneechaos ausbricht und das Overlook Hotel komplett eingeschneit wird und von der Außenwelt abgeschottet wird. Es bitterkalt wird, nicht nur in der Umgebungstemperatur, sondern vor allem in der Seele auch von Jack Torrance. Und zwar sozusagen. Ich glaube, das erklärt sich. Ich glaube, die Logik, warum wir Fargo ausgesucht haben, ist auch ziemlich ersichtlich.
Ja, aber in diesem Film und grundsätzlich in allen 4 Filmen, es geht natürlich um den Schnee und um die Landschaft, das, was draußen passiert, aber es geht auch um die Kälte in gewissen Figuren und die Kälte auch sozialer Beziehungen. Und das geht auch jetzt weiter mit Fargo. 1996 von Joel Coen gedreht, aber in Zusammenarbeit mit seinem Bruder Ethan Coen geschrieben und produziert. Es steht immer einer unter dem Regisseurtitel bei Wikipedia, aber als Team kennt man sie als Coen Brothers natürlich.
Den Schnitt haben sie auch noch.
Ach so, den Schnitt, ja, ja. Auf jeden Fall, Fargo handelt von einer Serie grotesker Verbrechen in und um die Städte Minneapolis und Fargo im Norden der Vereinigten Staaten. Es beginnt mit dem Komplott des kleinmütigen Autoverkäufers Jerry Lundegaard, der seine Frau von 2 Kleinkriminellen entführen lässt, um sich ein Lösegeld von 1 Million Dollar von seinem Schwiegervater auszahlen zu lassen. Die beiden Verbrecher, gespielt von Steve Buscemi und Peter Stormare, sind aber inkompetent und versuchen, ihre eskalierende Fehler durch blutige Gewaltexzesse wiedergutzumachen. So wird die schwangere Polizeichefin Marge Gunderson, gespielt von Frances McDormand, aus der Kleinstadt Brainerd einberufen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Gunderson ist eine zutiefst menschliche Person, die in die Abgründe der Gier und der Grausamkeit schauen muss, um den Fall zu lösen.
Also Fargo hat in Deutschland den Nebentitel Blutiger Schnee Mm. Deswegen habe ich mir gerade passenderweise jetzt mal den Rotwein eingegossen. Ich habe mal eine Frage, warst du schon mal da? Also warst du schon mal in der Nähe von
Fargo? Die nächsten Bundesstaaten, in denen ich gewesen bin, sind Colorado und Wisconsin. Mhm. Man kann sich auf jeden Fall auch dort ähnliche Szenarien vorstellen, weil das eben sehr, also geografisch nördlich gelegene Regionen sind und diese charakteristische amerikanische Landschaften aufweisen. Und man muss auch sagen, dass der Wisconsin-Akzent gewisse Ähnlichkeiten hat, auch mit dem North Dakota und Minnesota-Akzent. Das heißt, so dieses geografische und soziale, das sieht dort halt, also man hat das Gefühl bei sehr vielen Coen Brothers-Filmen, dass dieser Plot oder dass diese Handlung sich in fast jeder amerikanischen Stadt vollziehen kann.
Oh yeah? Yeah, jeez, yeah. Jeez. Ah, jeez. Wie auch einfach dadurch Humor geschaffen wird, dadurch, dass einfach nur zwei Worte gesagt werden. Und das war dauerhaft irgendwie. Das ist aber, also wie gesagt, dieser Film ist für mich einfach auch Atmosphäre pur. Jeder Aspekt, der irgendwie Atmosphäre erschafft, das fängt schon mit dieser enorm geilen Mucke an. Mhm. Das ist so unfassbar episch und groß. Und dann hast du dauernd da diese ganzen Idioten noch einfach auf der Leinwand, die irgendwie alle Versager sind auf irgendeine Art und Weise. Und natürlich hast du dann mit William H. Macy unter anderem, der dann, ja, sag ich mal, den aktionsgebenden Protagonisten, ne?
Und er ist so ein Würmchen.
Genau. Viele kennen auch den Film Fargo, aber ich glaube, die meisten kennen heute popkulturell die Serie Fargo.
Ja, die habe ich sogar gesehen und das habe ich mir für das Ende dieser Besprechung aufgeschrieben, die Staffeln 1 und 3 vor allem. Aber jetzt, wo du es schon angesprochen hast, hier machen.
Ich hab viel immer noch nicht geguckt, die gibt's ja schon, dass auch in der Serie, bei der eben die Coen-Brüder künstlerisch auch mit aktiv waren, ne? Also hatten schon auch, sag ich mal, konzeptionellen Einfluss darauf, was da so passiert. Und gerade die erste Staffel hat ja auch Verbindungen, und zwar ziemlich eindeutige zu dem Film, ne? Wenn ich jetzt mal über so einen Eisabkratzer rede, was bei beiden Formaten so an sich funktioniert oder was halt einfach auch ja fast der USP ist, ist diese bemitleidenswerten Protagonisten.
Ja, es ist einfach Betrüger und ja, Kleinkriminelle aber, und
ja, lächerliche Personen, die zu große Hemden anhaben.
Diese großen Träume auch hegen, ne? Also ja, das ist ja die Fallhöhe dieser Filme. Ich will fast nicht Tragödie sagen. Also es ist ja Tragikomödie.
Damit retten sie sich halt, weil sie das in den mittleren Westen gepackt haben. Aber wenn das woanders wäre, tragischer geht's ja kaum. Also auch der Outcome ist ja super tragisch. Dafür muss man noch nicht mehr in so einem Häcksler gesteckt werden, den man normalerweise so Holzer klein
hackt. Ja, Bäume ja klein hackt. Aber ja, das Ende ist auch ein Meisterwerk und ich glaube, das ist auch diese Kontraste, die eben auch sowas wie The Big Lebowski so groß machen, ist, dass wir diese epische Musik haben, diese gewaltsamen Bilder, aber dass die Handlung dann doch relativ klein gehalten wird. Also es geht um Bagatellen eigentlich, die aber dann eben, und das wird sich jetzt dumm anhören, vor allem im Kontext unseres Themas, aber so einen Schneeballeffekt entwickeln. Ne? Also, dass das dann so ganz klein anfängt und dann in der absoluten Ruine endet.
Ja, vor allem auch deshalb, weil die Gewalt, wir haben gerade eben, glaube ich, die gewaltvollste und auch die einprägsamste Gewaltszene anreferiert. Im Film ist die Gewalt ohne großes Trara, ne? Da hast du Pistolenschuss, du hast einen Axthieb, du hast einen Treppensturz. Auf einmal kommt dann dieser Woodchipper. Diese Schnörkellosigkeit, ne, oder dann beziehungsweise auch diese Erbärmlichkeit dieser Folge, ne, dieser gewaltsamen Folge. Du bist tot. Und warum bist du tot? Wegen so einer Lappalie eigentlich, ne? Mhm. Also das ist ja diese Fallhöhe auch auf die Aktion gepackt. Eine abgrundtiefe auch Komödie, was uns hier gezeigt wird, wenn das nicht einfach alles so schmerzhaft und so tragisch wäre, ne? Beide Seiten einer Medaille hier in den Schnee von North Dakota ist das?
Ja.
Von North Dakota gepackt.
Ja, und du hast schon recht gehabt, als du mich vorhin angewiesen hast, dass das nicht überall stattfinden könnte, aber wir haben hier so die Ikonografie eines Amerikas, das wir sonst selten zu Angesicht bekommen, ne? Also diese Statue von Paul Bunyan, das ist dieser große Typ mit der Axt, der wird immer so aus der Froschperspektive gefilmt und entwickelt dann auch etwas, ja, so fast surreal Groteskes an sich. Wie du gesagt hast, also diese Spannung zwischen Lappalie und der prägenden strukturellen Beschaffung Amerikas, das ist hier auch im Bild zu sehen und in der Mise-en-Scène.
Also ist immer blöd, sich selber zu bestätigen, ne, was wir davor gesagt haben, aber wir haben hier auch eine Badszene, wo die Tür des Bades aufgebrochen wird.
Eingeschlagen
muss.
Wird, ja.
Genau, also das geht sogar innerhalb dieser beiden Filme schon auf, dass Shining Impact gehabt hat auf andere Filme. Obwohl sie es hier dann, wie gesagt, komplett anders lösen, weil das dann auch wieder so eigentlich fast schon drollig komisch ist, wie dann die Frau, wie heißt sie nochmal? Jean, ne?
Jean, ja, ja.
Jean dann ja ausgenockt wird.
Ja, es ist schon bezeichnend, dass das der witzigste Film ist, den wir auf dieser Liste haben, ne? Obwohl der nächste auch komisch ist, also auf seine Art.
Abstrus komisch. Beziehungsweise eigentlich muss einem immer das Lachen im Halse stecken bleiben. Aus mehreren Gründen gleichzeitig. Kommen wir doch einfach dann auch mal zum Film. Chrustalev Maschino, Chrustalev Mein Wagen von Alexei German aus dem Jahre 1998. Ach, ich muss mir echt jetzt nicht mal echt ein paar Notizen machen, so wie du, ey. Das wird auch nicht einfach. Ich glaube, am besten kann man diesen Film dadurch einfach auch umschreiben, dass es ein Alexei German ist, der 90er Jahre. 2,5 Stunden sind es, glaube ich, ne? 2,5 Stunden Epos über den Stalin-Terror, dann der 50er Jahre. Wir haben eine Hauptperson hier, das ist der Generalarzt, Juri Klienski heißt der. Der kommt in den sogenannten Doktorskomplott. Oder Doktorenkomplott, in dem eben dann die Obrigkeit um Stalin die jüdische Bevölkerung damit eben ja denunziert hat, dass sie gegen die Eliten etwas vorgehabt haben. Das natürlich ins Reich der Fantasie gehört, aber so weit so schlecht. Dann muss er aus seiner doch gönnerhaften Position ganz schnell flüchten und wird auch wirklich bis ins Mark, sag ich mal, erschüttert mit diesem ganzen System Stalin, bis dann es zu einer ja fast schon glücklichen Fügung kommt, in der Stalin auch wieder eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist die einzig angemessene Art und Weise, wie man so einen Film beschreiben kann. Ich habe was gesagt, aber ich habe eigentlich auch gar nichts gesagt. Und genau das ist auch die Art und Weise, wie German mit uns kommuniziert durch diesen Film.
Ja, also um darauf zu sprechen zu kommen, wir haben ja schon mal Es ist schwer, ein Gott zu sein besprochen.
Ja, das und, war bei Anti-Feiertagsfilme.
Genau, so ist es. Wir haben es hier wieder oder bereits mit langen, überfüllten Kamerafahrten zu tun. Dialoge ohne Ende.
Oder Monologe ohne Ende könnte man es auch manchmal nennen, ne?
Und Monologe auch ohne Anfang wirklich. Also passieren eigentlich auf Situationen. Also wir sind bei der Kamera. Die Kamera erforscht dann die Ecken und Winkel dieses Wohnungs, fast Labyrinthe. Dieser verschiedenen Orte, auch des Krankenhauses, so dass die Außenaufnahmen im Schnee fast als Erleichterung kommen. Und wir haben hier auch eine absolute Choreografie der ununterbrochenen Gewalt. Und das fängt im Häuslichen an, von der Beziehung der Kinder zu den Haustieren und der Kinder zueinander, bis hoch zu der Beziehung zwischen Staat und seinen hochrangigsten Funktionären. Das ist einfach eine Welt, die absolut durchzogen ist, eben auch wie die Welt in Es ist schwer, ein Gott zu sein, die durchzogen ist von Gewalt.
Ein absolutes Irrenhaus von Film, ne? Also, ich weiß aber auch nicht, ob es einen anderen Versuch geben kann, sich diesen ganzen Wahnsinn, den er ja darstellt, überhaupt begreifbar oder sich den überhaupt dingbar zu machen. Und du hast es gesagt, vieles in diesem Film passiert auch einfach gleichzeitig. Also, es ist auch kein Film, den man eigentlich von A nach B gucken kann, sondern hier passieren A und B gleichzeitig und es ist deine Aufgabe, diesen Film mehrfach zu schauen, um dann A und B auch zu verorten. Mhm. Und das ist eine Qualität, die ich, wie gesagt, noch nie vorher irgendwo anders so gesehen habe. Und du hast es auch schon angesprochen gehabt, passiert sehr viel drinnen in diesem Film, ne? Also wir haben zwar auch fast schon lyrisch anmutende Aufnahmen dann doch von einem Moskau. Der Film startet sogar mit einem wunderschönen Bild, mit einer wunderschönen Einstellung, ne? Eines Zuckerhauses mit einer schneebedeckten Straße, auf der ein einsames Auto langfährt und dann läuft hinter diesem Auto ein Windhund hinterher. Das ist so auch diese visuelle Qualität dieses Films. Aber das hat auch schon kafkaeske Züge, ne? Diese endlosen Flure, diese Türen, diese Räume, dieses nicht sich nicht fliehen können. Immer dieses klaustrophobische Gefühl, was ja auch dadurch erzeugt wird, dass wir es auch mit einer enormen Kameraarbeit zu tun haben von Wladimir Ilyin, der hier nicht nur aus der Großaufnahme, sondern du hast ja ganz oft auch Totalen, aber dadurch, dass du die Totalen in extrem reich ausstaffierten Innenräumen hast, wirkt das erweiternd und klaustrophobisch zugleich. Also hier haben wir auch wieder A und B gleichzeitig. Und das macht diesen Film immer so irritierend auch für mich als Zuschauer. Ich habe einfach Bock auf diesen Film auch. Also es klingt komisch, ne? Mhm. Also zum einen stößt ein dieser Film ab, zum anderen zieht er ihn auch total immersiv rein. Und das ist eine Qualität und auch ein Spiel mit mir als Zuschauer, was ich sehr, sehr selten oder bis in dieser Qualität eigentlich noch nie gehabt habe bei einem anderen Film oder Regisseur mit diesen beiden Filmen.
Und um hier einzuhaken, mein großes Problem mit Es ist schwer, ein Gott zu sein, war eben, dass dieser Film für meinen Geschmack abgehoben und unfokussiert war. Und das ist Chrusteljov absolut gar nicht. Also dieser Film ist mikroskopisch genau. Dieser Film ist eine Allegorie der letzten Tage des Stalin-Regimes. Aber er spricht auch von den konkreten politischen und sozialen Verhältnissen im historischen Russland der 50er Jahre, der 90er Jahre und ist auch für die 2020er aktueller denn je. Da also muss ich auch mein Lob für Chrusteljov aussprechen und ganz also stark von meiner Position zu Es ist schwer, ein Gott zu sein, abgrenzen.
Weil wenn uns ein Film auch einmal mit dieser Abstrusität namens Leben konfrontiert, dann sind es ist ja hier wieder auch der Fall, ne? Und wenn du auf einmal eine Vergewaltigungsszene zwischen den Gefangenen des Stalin-Regimes hast, was uns dieser Film auch immer wieder, genauso ähnlich wie eben Es ist schwer, ein Gott zu sein, ja einfach auf die Agenda bringt, ist auch die Physikalität und die Verwundbarkeit des menschlichen Körpers. Der Mensch an sich ist ein verletzbares Wesen und das manifestiert sich auch in den kleinsten Gesten. Geht ja sogar so weit, dass wir hier einen sterbenden Stalin auf einem Todesbett haben. Und das ist danach die profane Realität dieser gesamten Staatsidee, basiert auf diesem körperlichen Verfall dieses im Bett furzenden Leibes. Und da können wir dann wieder die Brücke schlagen zu eigentlich allen drei anderen Filmen, die wir heute hatten. Weil alle diese Filme beschäftigen sich auch mit dieser Physikalität und der Verwundbarkeit des Menschen. Wir haben es hier natürlich auf das Extremste ausgedehnt. Deswegen sind auch diese Schmatzen, das Spucken, das Schreien, das Rülpsen, das Furzen, das ist sehr schwarz und tragisch wiederzuhören, aber das sind die Manifestationen, die wir halt zeitigen. Mhm. Und viel mehr als das, und das ist ja dann der Punkt, viel mehr als das bleibt bei Germans Filmen selten hängen. Tief tragisch und traurig. Man merkt auch einfach hier, dass wir wieder jemanden haben, der einfach über 100% gibt. Wir kennen ja diesen Blick von den auch Menschenmassen, die er bewegt. Wir haben immer diese kleinen Szenerien, aber wenn wir jetzt mal alle Menschen zusammennehmen, die mal im Kader zu sehen sind, ne, das sind ja Massen von Komparsen auch. Und viele dieser Komparsen schauen auch einfach direkt und fast schon provokativ in die Kamera, ne? Ich habe mir eine Doku gesehen über German und da hat er gesagt, für seine Filme hat er solche sogenannten Inspirationstafeln. Das sind wirklich hunderte von Fotografien aus der Zeit, in der die Filme waren. Ganz viele Gebäude, Straßenaufnahmen, Innenaufnahmen und dann immer mit den Personen. Und das, was er da gesehen hat, dieses Dokumentarische, sag ich mal, dass diese Personen, die dort zu sehen waren auf diesen Inspirationstafeln, auf diesen Fotos, ne, von diesen dokumentarischen Fotos, die haben in die Kamera geschaut. Weil für die war das halt was irgendwie Befremdliches, was Andersartiges. Die wussten ja gerade nicht, warum die Person dort dieses Foto macht. Deswegen haben die reingeschaut. Was macht er? Genau diese, in dem Sinne ja wirklich schon quasi dokumentarische Dimension dieses Ablichtens wieder und irritiert uns ja damit, weil wir ja einen anderen narrativen Kontext und visuellen Kontext erwarten würden. Das sind so Punkte, wo er einfach auch seiner Zeit, sag ich mal so, oder der Erwartungshaltung besser gesagt, einfach immer voraus ist. Man kann ihn gar nicht catchen, weil er immer schon diesen Schritt weiter ist.
Ja. Dabei würde ich trotzdem behaupten, dass er sehr wohl in eine gewisse Kontinuität gehört, würde ihn als Nachfolger von Miloš Forman sehen, also vor allem vom Film Der Feuerwehrball, auch als Zeitgenosse von Bellatar betrachten, dem er gewisse Ähnlichkeiten hat, bloß dass German doch etwas derber ist als Tar. Das sind Filme auch, es nicht ohne haben, die es auch in sich haben, sagen wir es so. Diese Filme und diese drei Regisseure haben alle ein Gespür für die Korruption und den Verfall von Idealen, die vor der Realität einfach verpuffen.
Ja, vor allem, man darf auch nicht vergessen, du hast gerade jetzt die Verbindung zu Bellatar geschafft, der ja auch mit, ja, weißt du, beim Film Satan's Tango, ne?
Mhm, genau.
Und Mitte der 90er Jahre ja auch, also internationalen Durchbruch, sag ich mal dazu. Die 90er Jahre, und das ist vielleicht dann eine sehr interessante und das ist auch eine sehr russische Art, weil die 90er Jahre waren ja auch geprägt durch sehr instabile, sehr chaosgetriebene Zeiten, ne? Nach dem Zerfall der Sowjetunion. Und gerade, man darf auch nicht vergessen, für das Kino waren das auch sehr kompromisslose Zeiten. Entweder hast du dich irgendwie verbrüdert mit ganz gewissen Machenschaften oder du konntest überhaupt kein Geld generieren für eine ganz gewisse Qualität. Es war alles durchtrieben, auch einfach von vielen Erfolgsgewinnlern, die den schnellen Rubel machen wollten. Das heißt, es war sehr, sehr schwierig, dieses kreative Potenzial und dieses Talent von vielen, die ja in diesem Film mitgemacht haben, zu bündeln und dann da noch kohärent zu arbeiten. Deswegen hat er auch das Shooting, wie so oft ja bei ihm. Aber das ist ein weiterer Aspekt, warum das auch 5 Jahre gedauert hat. Und warum dann am Ende des Tages vielleicht aus diesen kompromisslosen Zeiten auch ein so kompromissloses Kino entsteht. Und warum das dann auch von diesen Menschen so umgesetzt werden konnte oder musste fast schon. Und warum das auch so eine Impertinenz hat in vielen Szenen und Sequenzen, weil es nicht anders hätte überleben können. Und ich glaube, man vergisst auch, dass German da vorher ja schon einfach eines der, sag ich mal, Legenden war ja auch des sowjetischen Kinos. Und er einer derjenigen gewesen ist, der auch gerade, wenn man ihn vergleicht, vor und nach dem Zerfall der Sowjetunion, sich eigentlich anders entfalten konnte, aber dadurch irgendwie auch zwei unterschiedliche filmische Gesichter oder Charakteristika hat. Und ich glaube, man muss, wie so oft bei russischen künstlerischen Werken, oft diesen Kontext mit reinnehmen und wie dann auch dieser sehr oft zwanghafte und oder gezwungene Kontext ihn dann eigentlich dazu auch befähigt hat, ungezwungen zu wirken oder einen Film zu machen, der eigentlich out of all limits erscheint.
Ja, ich würde dem der Zuschauerin empfehlen, nicht alle 4 Filme auf einmal zu gucken. Das wäre schon ein härteres, vierfaches Feature. Ich würde mir das alles ein bisschen aufteilen, so auf 2-4 Tage.
Ich habe mir gerade gedacht, es ist doch das abgefuckteste Weihnachtsprogramm eigentlich, aber würde irgendwie auch wieder passen. Also, nicht immer nur It's a Wonderful Life gucken, sondern warum nicht mal Chrustalev Maschino oder mal Fargo, mal zur Abwechslung. Also, weihnachtlich wird es ja so oder so. Alle 4 Filme haben auch die gleiche Qualität wie unsere Anti-Feiertagsfilme, muss man auch dazu sagen. Und deswegen, die schwarzen Schafe, die haben etwas, was einfach haften bleibt und was einem trotzdem immer wieder dazu führt, sie wieder gucken zu wollen.
So, wir nehmen eine Pause, ne?
Eine, ja, sagen wir mal Weihnachts- und Winterpause und machen weiter, ich würde sagen, im März.
Jo.
Das ist dann der 6. März. Da kommen wir wieder. Filmeauswahl, das kommunizieren wir in dann der Zukunft.
Ja.
Wenn mal gucken, was wir gucken können.
Wissen, was so existiert und was genau möglich ist.
Eine schöne Weihnachtszeit mit diesen oder anderen Filmen, sozusagen.
Ja, guten Rutsch ins neue Jahr.
Dann sehen wir uns 2022.
Ciao, ciao.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy, asking him to love her.